Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute geht es bei uns um schmerzhafte Erfahrungen in der Schule, an der Uni, während der Ausbildung. Es geht um Scham, ums nicht richtig dazugehören. Ich bin Katja Weber, super, dass ihr dabei seid. Willkommen. Zwei Forscherinnen und ein Forscher berichten uns gleich von den Erfahrungen und Gefühlen von Menschen, die neu sind an der Uni, ohne auf eine Ahnenliste von Uni-Absolventinnen und Absolventen in der eigenen Familie zurückschauen zu können. Vielleicht habt ihr die autobiografischen Bücher von Annie Ernaux gelesen oder Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, dem französischen Soziologen. Menschen wie diese beiden beschreiben dieses Rauskommen wollen aus den heimischen Verhältnissen, aber auch die Schmerzen, die Kosten dieses Bildungsweges.
Wie erzählt man denn eigentlich vom Bildungsaufstieg? Gibt es etwas zwischen vielleicht einer Elendserzählung, nur weg vom Herkunftsmilieu, oder einer heroischen Erfolgsgeschichte, wie wir sie vielleicht von J.D. Vance kennen?
Ich habe von dieser Arbeit gelernt, was für ein demütigender Ort die Universität sein kann. Also der Ort, an dem ich mich relativ wohlfühlen kann.
Dieses Gefühl des Unbehagens bezeichnet Sarah Ahmed als Hypervisibilität, wenn schwarze Körper in weißen Räumen leben und herausstechen und dadurch sich fehl am Platz fühlen.
Scham über ihre soziale Herkunft und den damit verbundenen Habitus. Scham auch über diese schleichende Entfremdung vom Herkunftsmilieu. Die Scham auch über die Erfahrung des Scheiterns.
Bei dieser Scham geht es nicht nur darum, nicht zu wissen, wie zum Beispiel eine Bibliothek funktioniert oder was ein Kolloquium ist. Da geht es auch um lebensweltliche Dinge. Nicht zu wissen, wie man Krustentiere isst, beispielsweise. Oder darum, ob man den eigenen Vater in der orangenen Straßenfegeruniform, ob man den auf der Straße grüßen will. Geschichten wie diese erzählen uns gleich der Bildungswissenschaftler Christian Grabau, die Bildungswissenschaftlerin Flora Petrik und die Literaturwissenschaftlerin Mariam Muwanga. Vorgetragen haben die drei am 24. November 2024 unter dem Titel Bildungsaufstieg als Narrativ, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Aufstieg durch Bildung, First Gen an der Universität erfahren, erzählen, aufklären. Die hat stattgefunden an der Bergischen Universität Wuppertal. Alle drei sprechen jeweils circa eine Viertelstunde lang. Den Auftakt macht Christian Grabau, Professor für allgemeine Bildungswissenschaft an der Fernuni Hagen. Er bezieht sich in seinen Ausführungen auf Annie Ernaux und auf Pierre Bourdieu, aber auch auf das Studienprojekt einer Studentin, dem sie den Titel »Sie können sich ruhig etwas mehr zutrauen – Versuch einer Autosoziobiografie« gegeben hat. Christian Grabaus Vortrag hat den Titel »Ein ontologischer Schock«.
Ein ontologischer Schock, das ist ein wirklich seltsamer Titel und ist auch nicht meiner, sondern er stammt von der französischen Autorin Annie Ernaux. Was es damit auf sich hat, ist eben der Gegenstand dieses kurzen Inputs, den ich Ihnen gleich präsentiere. Und das Ganze habe ich in vier kleine Titel unterteilt. Meine zweite Begegnung mit Autosoziobiografien, Pierre Bourdieu und das Leiden an der Welt, ein ontologischer Schock und ein Perspektivenwechsel. Ich starte also meine zweite Begegnung mit Autosoziobiografien. An diesem Titel sehen Sie schon, es geht eben um Autosoziobiografien. Etwas, das vor allem mit Namen wie Pierre Bourdieu, Didier Eribon oder eben Annie Ernaux verbunden ist. Und das glaubt man dem Germanisten Carlos Spörhase in den letzten Jahren zu einem regelrechten Erfolgsgenre avanciert ist. Und das Spannende an diesen Autosoziobiografien ist nun, dass sie ganz neue Möglichkeiten bereithalten, von Bildungsaufstiegen zu erzählen. Welche Potenziale in dieser Erzählform stecken und welche Wucht sie entwickeln können, habe ich erst auf dem zweiten Blick, erst in einer zweiten Begegnung so richtig verstanden. Das heißt nicht mit Pierre Bourdieu oder Didier Eribon, sondern mit der Arbeit einer Studentin, Aline Riedel. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch an der Universität Tübingen gearbeitet und Aline Riedel kam mit der Idee auf mich zu, eine eigene Autosoziobiografie als Studienprojekt zu schreiben. Und das Ganze eben in Anschluss an Bourdieu, Eribon, Ernaux und so weiter. Und ich muss zugeben, mich hat, und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf studentische Arbeiten, sondern insgesamt, mich hat kaum ein Text jemals so mitgerissen, aber auch mitgenommen wie dieser. Ich habe von dieser Arbeit gelernt, was für ein demütigender Ort die Universität sein kann. Also der Ort, an dem ich mich relativ wohlfühlen kann. Und ich habe gemerkt, das können augenscheinlich nicht alle Menschen. Und dafür braucht es erst diese Arbeit. Und genau das ist der Clou an autosoziobiografischen Texten. Sie erzählen Bildungsaufstiege nicht als Heldengeschichte, nicht als ein "Ich habe es allen gezeigt", sondern sie zeigen, welche Last die Gesellschaft jenen aufbürdet, die nicht zu den privilegierten Gruppen zählen. Und sie führen vor Augen oder können vor Augen führen, welchen Preis BildungsaufsteigerInnen zu zahlen gezwungen werden, wenn sie ihrer Herkunft zu entkommen versuchen. Deshalb eben auch Autosoziobiografien. Es sind eben Geschichten, die uns vor Augen führen, wie unser Bildungssystem, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie es denjenigen Menschen ergeht, für die das Leben ein alltäglicher Kampf ist. Wenn Sie sich mit dem mit autosoziobiografischem Schreiben befassen, werden Sie an einem Text nicht vorbeikommen. Und den möchte ich Ihnen gerne zumindest so ein wenig vorstellen, nämlich Pierre Bourdieus, ein soziologischer Selbstversuch. Vielleicht ist Ihnen im Studium Pierre Bourdieu schon mal begegnet, und vielleicht haben Sie auch mal versucht, etwas von ihm zu lesen, was eine ziemliche Qual sein kann. Es ist wirklich ironisch, dass ein Autor wie Pierre Bourdieu so unglaublich sperrig schreibt. Aber gut. Pierre Bourdieus Bücher kreisen wie immer wieder um diese Frage, warum Hierarchien und Herrschaftsstrukturen so stabil sind und warum sich so wenig ändert, obwohl sich eigentlich so viel ändern müsste. Und eine Antwort auf diese Frage ist, weil das Bildungssystem systematisch Ungleichheiten reproduziert und verschleiert. Und dieses Verschleiern funktioniert deshalb so gut, weil das Bildungssystem so tut, als hätte der Erfolg oder Misserfolg von SchülerInnen oder Studentinnen etwas mit deren Leistung zu tun. Und Bourdieus These ist, dass das ein ideologischer Effekt ist, etwas, das er symbolische Gewalt nennt. Denn über Erfolg und Misserfolg entscheiden nicht Leistung, sondern Herkunft. So zumindest Bourdieu. Also wenn Sie sich schon mal mit Bourdieu abgequält haben, ist mein Tipp, den soziologischen Selbstversuch einmal zu lesen. Das ist aus meiner Sicht das schönste und auch irgendwie zugänglichste Buch von Pierre Bourdieu. Und das Schöne ist, dass er letztlich versucht, seine eigenen Begriffe, also seine eigene Theorie, seine eigenen Konzepte auf sich selbst anzuwenden. Das Ganze stellte seine allerletzte Vorlesung am Collège de France dar, die er 2001 gehalten hat und die direkt 2002 schon in deutscher und dann erst 2004 in französischer Sprache erschienen ist. Und das ist wirklich, wirklich ein, finde ich, ein sehr lesenswertes Buch und ein sehr schöner Zugang, Bourdieu. Und Bourdieu nimmt eben hier sein ganzes Theoriebesteck, alles, was Ihnen vielleicht schon mal in anderen Kontexten begegnet ist, Habitus, Kapital, diese ganzen Dinge, und er analysiert sein eigenes Leben. Und dieses Leben war alles andere als geradlinig. Bourdieu ist in der französischen Provinz aufgewachsen, sein Vater war Landarbeiter, später Postbeamter. Und die Familie lebte in sogenannten einfachen Verhältnissen, die de facto in der Regel ja gar alles andere als einfach sind. Und trotzdem ist es Bourdieu, und das eigentlich so entgegen seiner eigenen theoretischen Annahmen, ist es ihm gelungen, sich von seinem familiären Erbe, seinem Klassenhabitus zu entfernen und das fast Unmögliche zu schaffen. Also nicht nur das Gymnasium zu besuchen, sondern auch eine Ausbildung an der angesehenen École Normale Supérieure zu meistern, dann zu promovieren und später als Professor an der wahrscheinlich wichtigsten französischen Universität zu landen, dem Collège de France. Und dabei verfasst Bourdieu in seinem soziologischen Selbstversuch eben keine Heldenerzählung, sondern nimmt seinen Weg von der Peripherie ins Zentrum der akademischen Welt ziemlich kühl analysierend in den Blick. Und was vielleicht diejenigen, die Bourdieu kennen, nicht überraschen, zu überraschen vermag, ist, dass der Begriff des Habitus dabei eine entscheidende Rolle spielt. Ganz allgemein versucht Bourdieu mit dem Habitusbegriff zu beschreiben, wie sich bestimmte Formen des Wahrnehmens, des Fühlens und des Handelns in die Körper der Menschen einschreiben und sie dazu bringen, auf fast magische Weise die Verhaltens- und Denkweisen desjenigen Milieus zu reproduzieren, aus dem sie stammen, ohne dass das unbedingt bewusst geschehen müsste. Und Bourdieu schreibt sich nun etwas zu, was er einen gespaltenen Habitus nennt. Und dieser gespaltene Habitus erlaubt es ihm zwar irgendwie, im wissenschaftlichen Feld erfolgreich zu sein, aber er versagt es ihm, sich an der Universität wirklich zu Hause zu fühlen. Also er fühlt sich nicht, wie er das so schreibt, wie ein Fisch im Wasser. Im Gegenteil, dieser gespaltene Habitus verdammt ihn dazu, ewig zwischen den Welten zu wandern. Von seiner eigenen Heimat hat er sich entfernt, aber auch in der Uni fühlt er sich noch fremd. Also er sitzt zwischen den Stühlen. Bourdieu, so beschreibt er das ziemlich eindringlich, zugleich nüchtern und eindringlich, hatte nie das Gefühl, wirklich angekommen zu sein, wirklich dazuzugehören, wirklich einen Platz in der akademischen Welt gefunden zu haben. Er fühlte sich bis zum Schluss als Außenseiter. Einer der wirklich faszinierendsten Passagen in dem ganzen Werk von Bourdieu, das eben, wie gesagt, eher spröde und sperrig ist meistens, findet sich am Ende dieser Vorlesung. Da äußert er nämlich eine leise Hoffnung und sagt den Studierenden, die da sitzen, und nichts würde mich glücklicher machen, als wenn es mir hier, also mit dieser Vorlesung gelungen wäre, dass einige meiner Leser oder Leserinnen ihre eigenen Erfahrungen, ihre Schwierigkeiten, ihre Fragen, ihre Leiden in meinen wiedererkennen können und dass diese wirklichkeitsnahe Identifikation, also mit ihm selbst als Prof, eine Hilfe sein könnte, um das, was sie tun und leben, ein wenig besser zu tun und zu leben. Wer Bourdieu einmal gelesen hat, weiß, dass solche sehr persönlichen, sorgenden oder fast tröstenden Formulierungen eigentlich seine Sache nicht waren. In diesem Moment aber ging es ihm darum zu sagen, du bist nicht alleine und du bist nicht allein verantwortlich für dein Schicksal. Und damit komme ich schon zum dritten Punkt, diesem ominösen ontologischen Schock. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz kurz zwei Menschen vorstellen, die genau an diese Hoffnung Bourdieus angeschlossen haben, nämlich Didier Eribon und Annie Ernaux. Und ich beginne mit Annie Ernaux, die vor 2 Jahren den Literaturnobelpreis bekommen hat und die in ihren Romanen und Novellen immer wieder von dem Riss erzählt, der infolge ihres sozialen Aufstiegs durch ihre ganze Familie gegangen ist. Und für diese Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit war die Begegnung mit Bourdieu bzw. mit Bourdieus Theorie ganz entscheidend. Und sie beschreibt das so. In den 70er Jahren, die Erben, Titel und Stelle und später die feinen Unterschiede, also Bücher von Bourdieu oder Bourdieu und Passeron, diese Bücher zu lesen, das bedeutete und bedeutet bis heute einen gewaltigen ontologischen Schock. Das heißt, das Wesen der Dinge betreffenden Schock. Ich benutze den Begriff der Ontologie ganz bewusst. Das Wesen, das man zu sein glaubt, ist nicht mehr dasselbe. Die Vorstellung, die man von sich selbst, der Gesellschaft und den anderen hat, wird zerrissen. Unsere Stellung, unser Geschmack, nichts an der Funktion der scheinbar gewöhnlichsten Dinge des Lebens ist mehr natürlich oder verständlich. Selbstverständlich. Die Begegnung Bourdieus hat den eigenen Blick auf sich selbst und die Welt verändert. So beschreibt das Annie Ernaux. Und ganz ähnlich Didier Eribon. Wie Annie Ernaux entstammt Eribon der französischen Arbeiterinnenklasse. Und wie Annie Ernaux schaffte er den sozialen Aufstieg. Er kommt nach Paris, wird Professor für Soziologie. Dafür aber verleugnet er seine Herkunft, die ihn aber immer wieder einholt. Der soziale Aufstieg, das macht Eribon in seinem Buch Rückkehr nach Reims deutlich, hat einen Preis. Er fühlt sich überall als Eindringling, als Hochstapler, der hier eigentlich nicht hingehört, der sich im Gymnasium und an der Universität fremd fühlt und der nie ein wirkliches Gefühl von Zugehörigkeit entwickelt. Und genau von dieser Zerrissenheit, diesen Demütigungen und dieser Heimatlosigkeit handeln seine Bücher. Und sie handeln auch davon, wie er es geschafft hat, sich mit Bourdieus Theorie einen Reim auf alles zu machen, also erst eine Sprache für seine Erfahrungen zu finden. Und das beschreibt er so. Die großartige Rekonstruktion der sozialen Ordnung als Maschine der Ungleichheit, wie sie Bourdieu insbesondere in den feinen Unterschieden unternommen habe, die minutiöse, hartnäckige Entschlüsselung der Wirkungsweisen sozialer Herrschaft, die sich perpetuieren, indem sie sich dauerhaft in unsere Gehirne einschreiben, all das hatte mich nicht nur geistig illuminiert, also erleuchtet, sondern auch, zumindest teilweise, existenziell befreit. Es raubte mir den Atem. Ohne Übertreibung könnte ich sagen, dass Bourdieu es mir ermöglichte, eine Zeit zu überleben, in der mich mein Lebensweg und die daraus resultierende Spaltung meines Ichs geradezu wahnsinnig machten. Er, also Bourdieu, gab mir einen Schlüssel an die Hand, um zu verstehen, wer ich war und was in meiner sozialen Existenz vor sich ging. Bourdieus Theorie gibt Eribon also die Möglichkeit, seine eigenen Gefühle zu verstehen, dass sein Leiden nicht einfach etwas Privates oder Besonderes oder nur ihn Betreffendes ist, sondern dass dieses Leiden mit einer Gesellschaft zu tun hat, in der Menschen für den sozialen Aufstieg fast immer einen Preis zu zahlen haben. Und damit komme ich zum letzten Punkt, einen Perspektivenwechsel. Und dafür möchte ich Ihnen jetzt ein letztes, versprochen, längeres Zitat vorstellen. Das entstammt wiederum einem Text von Pierre Bourdieu, seinem, ich finde, immer noch sehr lesenswerten Plädoyer für eine rationale Hochschuldidaktik. Und das geht so. Die Professoren, Inkarnation des Studienerfolges und, das finde ich besonders schön, ewige Richter über die Fähigkeiten anderer, werden durch Berufsmoral und Selbstgefühl dazu verleitet, Fähigkeiten, die sie selbst mehr oder weniger mühsam erworben haben, auf persönliche Begabung zurückzuführen. Und dies umso mehr, als das Bildungssystem ihnen Mittel genug bietet, einer Selbstreflexion auszuweichen, die Zweifel an sich selbst als Person und als Vertreter der gebildeten Klasse aufkommen lassen könnte. Also die Professoren sind immer sowieso schon talentiert und können das irgendwie. Und das ist die Anstrengung, die damit verbunden war, vergisst man und macht sie nicht transparent. Das ist das, was Bourdieu an dieser Stelle beschreibt. Und das führt mich zurück zu meiner zweiten Begegnung mit diesem neuen Genre, zu Aline Riedel und ihrem Versuch einer Autosoziobiografie. In gewisser Weise war diese Arbeit, also dieses Studienprojekt zu lesen, auch für mich ein ontologischer Schock, aber eben auf eine ganz andere Weise. Es berührte mich in meinem Selbstverständnis als Lehrender und als jemand, der sich eben an der Universität zu Hause fühlen kann, der nie auf diese Weise kämpfen musste. Aline Riedel führte mir vor Augen, dass das eben nicht für alle gilt, die an der Uni studieren, dass sich eben nicht alle hier heimisch fühlen können. Sie führte mir vor Augen, was es heißt, sich immer fremd zu fühlen, fehl am Platz, als Eindringling. Und sie zeigte mir, welche Rolle dabei die Lehrenden spielen, wie sie, wenn auch oft ungewollt und in besten Absichten, trotzdem dazu beitragen, dass die Universität ein Ort bleibt, der immer noch nicht für alle da ist. Ich schließe mit zwei Thesen und übergebe dann. Die erste These. Autosoziobiografien können dabei helfen, Erfahrungen zu artikulieren, die ansonsten an der Universität kaum zum Thema gemacht werden. Und sie können so zeigen, es liegt nicht an dir, du bist damit nicht allein. Das Zweite, Autosoziobiografien nötigen uns Lehrende dazu, uns mit uns selbst, unserer Position und unserer Rolle an der Universität zu beschäftigen. Und dies mehr, als uns das meistens lieb ist. Damit danke ich und übergebe an Flora.
Der Hagener Bildungswissenschaftler Christian Grabau und sein Vortrag Ein ontologischer Schock. Die eben schon angekündigte Nachrednerin ist Flora Petrik, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Allgemeine Pädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen. In ihrem Dissertationsprojekt beschäftigt sie sich mit den Erfahrungen von denjenigen, die als Erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen. Den Titel ihres Vortrages hat sie den Aufzeichnungen einer Studentin entlehnt, das Straßenkehrerkind in der Hochschule, wie Studierende von ihrem Bildungsaufstieg berichten.
Auch mich beschäftigt die Frage in meiner Dissertation und auch heute in meinem Vortrag, wie erzählt man denn eigentlich vom Bildungsaufstieg? Welche alternativen Rede-, Erzähl-, Sprech- und Schreibweisen gibt es denn eigentlich über den Bildungsaufstieg? Gibt es etwas zwischen vielleicht einer Elendserzählung, nur weg vom Herkunftsmilieu, alle Zelte abreißen oder einer heroischen Erfolgsgeschichte, wie wir sie vielleicht von JD Vance kennen, dass ich hochgearbeitet habe. Also mich interessiert, was gibt es denn vielleicht dazwischen, zwischen diesen zwei Polen? Und deswegen interessiere ich mich besonders für die Erfahrungen von Studierenden, und zwar von Studierenden, die als Erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen, sogenannte First-Gen-Studierende. Und mich interessieren die Ambivalenzen und die Widersprüche, mit denen sie sich konfrontiert sehen, mit der Zerrissenheit und wie die literarisch bearbeitet, vielleicht sogar bewältigt wird. Und vielleicht können wir auch am Schluss gemeinsam darüber sprechen, ob das vielleicht auch ermächtigendes Potenzial hat, dieses Schreiben über den Bildungsweg. Ja, die Figur des Klassenübergängers, der Klassenübergängerin, die wird in der Literatur überaus prominent verhandelt. Darüber hat Christian gerade ja auch schon gesprochen, über diese Konjunktur dieser Klassenaufstiegsromane. Didier Eribo, Annie Ernaux, Edouard Louis, die haben besonders in Deutschland, im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich sehr große Erfolge verbuchen können. Und das verbindende Element zwischen all diesen Büchern ist, dass Bildung den ProtagonistInnen zur Währung wird, also zur Währung, die sie zu bezahlen haben, um ja, ihrer Klasse entfliehen zu können. Und bei diesen Erzählungen handelt es sich eben nicht um Heldenerzählungen. Also es sind keine Figuren, die sich hochkämpfen und sagen, sie haben ihren Aufstieg nur auf ihre eigene Leistung und ihre harte Arbeit zurückzuführen. Vielmehr stehen in diesen Büchern die sehr verletzlichen, die sehr schmerzhaften sozialen Dynamiken des Aufstiegs eigentlich im Zentrum. Und insbesondere die Rückkehr zur Herkunftsfamilie. Also was passiert denn, wenn man denn dann wieder nach Hause kommt, dort, wo man aufgewachsen ist? Das ist auch ein ganz zentraler Topos in diesen Werken. Und ja, die drei hier, Ernaux, Eribo, Louis, die sind sicherlich die bekanntesten VertreterInnen dieser Gattung, für die sich der Begriff Autosoziobiografie eingebürgert hat. Was passiert denn aber jetzt, wenn nicht vielleicht Soziologie-Professorinnen, Professoren wie Eribo einer ist oder SchriftstellerInnen wie Ernaux einer ist, wenn nicht die zum Stift greifen, sondern wenn das Studierende machen? Und wenn die das nicht für den Buchmarkt machen oder das Feuilleton oder FAZ oder der Zeit, sondern wenn sie für sich selbst schreiben oder für ihr nahes Umfeld oder für studentische Kontexte. Und wenn diejenigen schreiben, die bei Weitem nicht angekommen sind, sondern die sich eigentlich mittendrin im Bildungsaufstieg befinden. Und diese Fragen möchte ich heute zum Gegenstand machen, und zwar anhand eines Projekts, zu dem ich gleich mal ein bisschen Kontext geben möchte. Und zwar habe ich für heute Ausschnitte aus einem Text mitgebracht, der in einem Seminar entstanden ist, einem Seminar im Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an einer österreichischen Uni. Im Sommer 2021 hat ein Seminar stattgefunden, das ich geleitet habe mit einer Kollegin zum Thema soziale Ungleichheit und Bildung. Und im Rahmen dieses Seminars haben wir uns mit unterschiedlichen, ja, Materialien auseinandergesetzt zu Ungleichheit und Bildung. Also wir haben uns Studien angeschaut, statistische Erhebungen wie Studierendensozialerhebung, PISA-Studie, Sie kennen das sicher, oder qualitative Studien, das heißt Studien, die sich auch sich für die Erfahrungen von Studierenden interessieren und für diejenigen, die Ungleichheit im Bildungswesen erleben. Und wir haben uns aber auch eben diese Romane angeschaut und überlegt, was kann man denn von denen vielleicht noch mal anders lernen? Wie können wir da noch mal anders über Ungleichheit diskutieren? Und die Verständigung über diese Art von Literatur hat dann einige Studierende dazu veranlasst, selbst ihre Bildungswege zu erzählen und sich vielleicht auch anzufangen, zuerst in den Diskussionen im Seminar Parallelen zu ziehen. Ah, wo merke ich, dass das, was vielleicht hier Eribor schildert, eigentlich gar nicht so weit weg ist von dem, was ich erlebe, obwohl ich hier in Österreich im Jahr 2021 lebe und nicht in einer Uni in den 80er Jahren in Frankreich studiere. Und Studierende haben quasi eigeninitiativ begonnen, Bezüge herzustellen und diese Texte zu produzieren, über ihren eigenen Bildungsweg zu schreiben oder auch über den ihrer Eltern. Es waren bei weitem nicht alle First-Generation-Studierende in diesem Seminar. Manche haben dann plötzlich angefangen, darüber nachzudenken, wie muss es denn für meine Eltern gewesen sein, die aus einer Bauernfamilie kommen, aus einem Milieu, das es gar nicht mehr gibt, weil es diese Art von Bauernhöfen vielleicht gar nicht mehr gibt. Und das haben wir dann eingebunden, ich und meine Kollegin, in dieses Seminar, in die Seminarstruktur. Diese Texte, die produziert worden sind, haben uns Studierende dann freiwillig zur Verfügung gestellt, damit ich sie heute mit Ihnen diskutieren kann, zum Beispiel in meiner Forschung verwenden kann. Aber die wurden jetzt nicht benotet, das waren keine Hausarbeiten oder so. Genau, das war durchaus spannend, wie sich Studierende auf ganz unterschiedliche Weisen ihre Biografien kreativ angeeignet haben. Also zum Beispiel, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich war total überrascht auch davon. Beispielsweise Fotos eingewoben. Das ist ein Foto von dem, das wurde betitelt mit dem Untertitel „Das erste Mal am Meer". oder haben Screenshots aus Familien- oder Freundinnen-WhatsApp-Gruppen eingefügt. Hier ist ein Screenshot, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Schreibt ein Thomas schreibt hier Streberin. Das war eine Antwort darauf, dass in der Familiengruppe die Studentin geschrieben hat, dass sie eine Prüfung gut geschafft hat. Oder Sie sehen das hier, und das würde mich interessieren. Haben Sie eine Idee, was diese Zahl, diese Ziffer da, was das hier sein könnte? Hat jemand von Ihnen einen Rat oder einen Tipp, was das sein könnte? Dieser Zettel. Ja, fast. Also es war nicht das Bürgeramt, genau, es war eine Nummer, die gezogen worden ist, beim Tag der Einschreibung, bei der Inskription. Also gut, sehr gute Assoziation. Also das hat eine Studentin am ersten Tag, als sie zur Uni gegangen ist, um sich einzuschreiben, musste sie so diese Wartenummer ziehen, bis sie dran war und dann mit vorstellig werden konnte mit ihren Unterlagen. Und die hat sie sich aufgehoben bis zu dem dritten, vierten Semester und hat die für diese Bildungswegerzählung abfotografiert und beigelegt, also dem Bedeutung zugemessen. Und dann gab es auch ganz klassische, unter Anführungszeichen, chronologische Erzählungen. Ich habe hier eine mitgebracht, da beginnt eine Studentin zu schreiben, ich wurde Mitte der 90er Jahre als zweite Tochter in meiner Familie geboren. Also so eine genealogische, so eine Familienerzählung fast schon. Also ganz, Sie merken ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen, den eigenen Bildungsweg zu erzählen. Ein Beispiel habe ich mitgebracht und da möchte ich jetzt gerne so ein bisschen reinzoomen mit Ihnen. Und zwar habe ich mitgebracht den Text von Birgit Kowalski. Das ist nicht ihr echter Name. Ich habe ihr den Namen gegeben als Pseudonym, damit nicht keine Rückschlüsse auf sie als Person möglich sind. Birgit Kowalski ist 31 Jahre alt. Sie studiert im vierten Semester Erziehungswissenschaft, als sie diesen Text verfasst über ihren Weg an die Universität. Diesen Text gibt sie selbst den Titel Das Straßenkehrerkind in der Hochschule. Und bereits in dieser Überschrift deutet sich eine Aufstiegserzählung an, die die Autorin dann auch im Verlaufe des Textes weiter entfaltet. Ich gebe ein paar biografische Informationen noch zu Birgit im Schnelldurchlauf, um so ein bisschen ein Bild zu kreieren, weil was ist denn das für eine Biografie, die hier erzählt wird? Birgit wächst gemeinsam mit ihrem älteren Bruder am Stadtrand einer österreichischen Stadt auf. Zunächst in sehr prekären Verhältnissen bei ihrer Mutter, die psychisch erkrankt ist, die kaum länger einen Job behalten kann, bis sie schließlich dann im Zuge eines Sorgerechtsstreits zu ihrem Vater zieht. Und da ist sie so kurz vor Grundschulalter und da beginnt sie dann mit ihrem Bruder zu leben. Sie durchläuft verschiedene Schulstationen, Bildungsstationen, kommt nicht immer genau in die Schulstufe, also in die Schultypen, in die sie kommen möchte, bricht dann mit 17 Jahren auch nach einigen Rückschlägen ihre Schullaufbahn ab und beginnt eine Lehre als Bürokauffrau, also eine Ausbildung in einem großen Wirtschaftsunternehmen. Und parallel zu ihren Lehrjahren, da ist sie dann so schon 18, 19, beschließt Birgit die Matura, also das österreichische Abitur, die Studienberechtigung im Rahmen einer Berufsschule nachzuholen und zu absolvieren. Und das wird auch deswegen möglich, weil sie das ja von ihrem Chef dabei unterstützt wird, das zu tun. Und der Weg ist jedoch, es bleibt steinig für sie. Sie bewältigt aber all diese Prüfungen und beschließt dann, wie sie sagt, vorübergehend Erziehungswissenschaft zu studieren. Es ist noch offen zu dem Zeitpunkt, dass sie das schreibt, wohin es dann für sie weitergeht. Und an ihrer gesamten Erzählung fällt auf, und darauf möchte ich den Fokus heute legen. Wir können natürlich gerne auch nachher über andere Sachen diskutieren, aber darauf würde ich jetzt fokussieren, dass ihre Biografie von Momenten der Scham durchzogen ist. Scham über ihre soziale Herkunft und den damit verbundenen Habitus, den Christian Graber schon erwähnt hat. Scham auch über diese schleichende Entfremdung vom Herkunftsmilieu. Also die Scham darüber eigentlich zu merken, ich passe da eigentlich nicht mehr rein. Und das ist also dieses Unangenehme gar nicht auf den Punkt bringen können, diese Gefühle. Die Scham auch über die Erfahrung des Scheiterns. Und das Wenn wir uns das näher ansehen, werden wir merken, dass Scham ganz vielfältige Bedeutungen entfaltet in dieser Biografie. Beispielsweise, und damit möchte ich einsteigen, erzählt Birgit von dieser wachsenden Entfremdung zu ihrem Vater. Und dass sie sich von ihrem Vater entfremdet fühlt, das beginnt nicht erst, als sie an der Uni ist. Das beginnt schon wesentlich früher, nämlich in ihrer Kindheit. So schildert sie, wie das Aufeinandertreffen mit ihrem Vater während ihrer Zeit noch in der Mittelschule zur Quelle der Beschämung wird. Ich lese jetzt ein Zitat vor. Hatte ich von der Schule aus und bin mit Klassenkameraden zum Bus gegangen und mein Vater stand in knallorangener Arbeitskleidung da und hat mir gewunken, habe ich mich geschämt. Das war mir so unangenehm. Ich habe mich für meinen Vater, für seinen Beruf, für seine neonfarbige Straßenkehrerkleidung, für meine Herkunft geschämt. Es tut mir richtig weh und es ist schmerzhaft, im Nachhinein darüber zu schreiben. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wurde mir erstmals bewusst, dass es so etwas wie verschiedene Schichten gibt. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich das Gespräch mit meinem Vater gesucht und ihn darum gebeten, wenn wir uns auf der Straße nach der Schule sehen, ob wir uns denn nicht ignorieren könnten, damit es peinlich von meinen Mitschülern ist. Also lässt einen auch, finde ich, nicht unberührt, wenn man das liest. Und also man kann das, finde ich, auch spüren, wie sie im Schreiben auch noch damit ringt, dass der Beruf ihres Vaters, der auch dazu führt, dass Birgits Mitschülerinnen sie spöttisch Straßenkehrerkind nennen, schon in der Kindheit zum Anlass des Schamempfindens wird. Ihr Vater verdient sein Geld damit, den Dreck und Schmutz anderer wegzuräumen, eine Tätigkeit, die nicht nur körperlich wahnsinnig anstrengend und minder entlohnt ist, sondern die auch mit wenig gesellschaftlichem Prestige versehen ist, wenig Anerkennung bekommt. Und diese soziale Situation nach der Schule von beobachtet und bewertet werden, das ruft Schamgefühle bei der Protagonistin hervor. Die Begegnung mit dem Vater droht in ihrer Wahrnehmung, die eigentliche soziale Herkunft zu enthüllen und vielleicht auch die Zugehörigkeit zu ihrer Peer Group zu gefährden. Und retrospektiv finde ich auch besonders interessant, wie die Autobiografin jetzt dem im Nachhinein auch so was, ein transformierendes Moment eigentlich zuschreibt. Birgit prägt in ihrer Selbstkonstruktion das aus, was Pierre Bourdieu den Scharfblick der Beherrschten nannte. Also sie plötzlich erspürt sie die gesellschaftliche Hierarchie und erspürt, dass es da sowas wie unterschiedliche Schichten gibt. Und jetzt, circa 20 Jahre später, findet sie präzise Worte, vielleicht auch schon theoretische Deutungen für das, was damals eigentlich nur ein diffuses Gefühl war. Und interessanterweise wird der autobiografische Text selbst auch zum Schauplatz der Reflexion über die Scham. Und zwar auf doppelte Weise. Nicht nur erinnert sich Birgit daran, dass sie sich damals geschämt hat, sondern im Schreiben empfindet sie erneut Scham darüber, dass sie sich damals geschämt hat. Also die Scham lässt sie nicht los. Die Scham durchzieht ihr Erleben. Und es kommt eigentlich in der Erzählung die schmerzhafte Scham zum Ausdruck, sich über den Vater geschämt zu haben. Nicht in ihrer Schulzeit, auch in der Arbeitswelt wird Birgits soziale Herkunft immer wieder Anlass für Schamgefühle. Als Lehrling, umgeben von, Zitat, Doktoren, Magistern, Professoren, Obmännern und Juristen in Anzügen und Lackschuhen, Zitat Ende, wird sie nicht nur mit diesen Verhaltens-, Denk- und Wahrnehmungsmustern ihrer bildungsbürgerlichen Kolleginnen konfrontiert, sondern sie wird sich plötzlich auch ihrer eigenen Gewohnheiten und ihres eigenen Geschmacks bewusst. Sie merkt eigentlich erst, ich habe sowas wie einen eigenen anderen Geschmack in der Konfrontation mit den anderen. Und so schildert sie eine Szene, die sich bei mir besonders eingebrannt hat, die sich in ihrem ersten Lehrjahr bei der Weihnachtsfeier ihrer Abteilung zutrug. Es war ein sehr schicker Italiener, den ich schon ganz steif betreten habe. Es wurden die Jacken abgenommen, man wurde zum perfekt eingedeckten Tisch begleitet. Bis zu dem Zeitpunkt war ein italienisches Restaurant für mich eine Pizza Salami um 8 €. Das war also eine neue Welt für mich. Wir haben unser Essen bestellt, ich habe mich für Scampi mit Nudeln entschieden. Ich bekomme meine Bestellung und die Scampi, die ich sehe, nämlich im Ganzen, schauen ganz anders aus als die, die ich vom Aldi aus der Tiefkühlabteilung bisher kannte. Ich nehme die Scampi mit meiner Gabel auf und bemerke beim Kauen, ups, ganz schön hart. Mein Fehler, ich habe die Scampi nicht ausgelöst, sondern im Ganzen in den Mund genommen mit Schale. Ausspucken konnte ich nicht, denn es gab ja nicht mal richtige Servietten, sondern nur so Stoffservietten, die aber auf meinem Schoß platziert war. Ich habe das nur meinen Kolleginnen nachgemacht. Ausspucken und sich damit die Blöße geben, dass man nicht weiß, wie man Scampi richtig isst, war also keine Option. Deshalb habe ich minutenlang an der Schale herumgekaut und sie mühsam zerkleinert, bis ich sie schlucken konnte. Im Nachhinein kann ich herzlich darüber lachen, aber damals habe ich mich einfach geschämt. Birgit sieht sich also im Kontext ihres Lehrberufs mit neuen sozialen Codes konfrontiert, die ihren Habitus zunächst irritieren und schließlich Bemühen um Anpassung hervorrufen. Und ich finde dieses mühevolle, dieses unangenehme Zerkauen und Zerkleinern der Meeresfrüchte, das steht schon fast symbolisch für diese Anstrengungen, sich in einem neuen Feld mit eigenen Regeln, eigenen Werten, eigenen Normen zurechtfinden zu müssen, ohne dabei eben als Straßenkehrerkind, das keine Ahnung von italienischer hohen Küche hat, enttarnt zu werden. Auch Birgit selbst grenzt sich aber affektiv nach unten ab. Und besonders deutlich wird das in einer Schilderung ihrer Zeit beim Arbeitsamt in Österreich AMS. Ich wurde vom AMS zu einem Bewerbungskurs zugeteilt. Hier waren Jugendliche, die auf der Suche nach einer Lehrstelle waren. Ich konnte mich mit den anderen, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen oder teilweise suchterkrankt waren, nicht identifizieren. Und ich habe mich so geschämt, dass ich mit denen da dabei sein muss. Arbeitslos zu sein war schlimm für mich, das habe ich immer vermieden. Das zu erwähnen, so peinlich war mir das. Für Birgit ist Arbeitslosigkeit klar schambehaftet markiert. Obwohl oder womöglich auch gerade, weil ihre Eltern phasenweise immer wieder selbst arbeitslos waren. Birgit lehnt die Identifikation mit jenen aus sehr schwierigen Verhältnissen ab, wenngleich sie selbst aus prekären Verhältnissen stammt. Vielleicht ist ihr Status als Bildungsaufsteigerin, als Klassenübergängerin so unsicher und die Furcht vor einem potenziellen Abstieg so groß, so gegenwärtig, dass eine Abgrenzung von jenen, die ähnliche Lebensläufe wie zum Beispiel ihre Mutter aufweisen, notwendig wird. Ich verlasse jetzt das Fallbeispiel an der Stelle und komme zu ein paar übergeordneten Überlegungen. Die Analyse der Fallstudie erlaubt nämlich einen Einblick in diese sehr vielseitigen Facetten von Scham, die sich nicht nur am Beispiel von Birgit, sondern auch in anderen Geschichten meiner Studienteilnehmerinnen erkennen lassen. Ich finde, diese Geschichte zeigt aber besonders gut, wie Scham subjektiv erlebt wird und zugleich immer wieder Klassenunterschiede interaktiv hergestellt wird, also Klassengefühle eigentlich produziert werden und Klasse fühlbar wird. Und zugleich tritt Scham in Birgits Biografie immer als wiederkehrendes Muster im Lebenslauf in Erscheinung. Also im Schreiben über die Scham lässt sie die Scham nicht los. Scham ist ein sticky feeling, könnte man mit Sarah Ahmed sagen. Und zudem gerät die Ambivalenz von Schamgefühlen in den Fokus. Wer schämt sich eigentlich wem gegenüber, wofür? Im Vergleich zu den literarischen Texten, die ich eingangs vorgestellt habe, von denen Christian auch kurz gesprochen hat, weist dieses empirische Material, finde ich, eine nochmal größere Nähe zu diesem situativen Erleben und Handeln der AufsteigerInnen auf. Also als KlassenübergängerInnen befinden sich Studierende vielmehr on the road. Wir sind ganz nah an dem dran in diesem Erleben und Erzählen. Der Aufstieg ist noch nicht abgeschlossen. Und der Blick auf das Erzählen von Studierenden macht BildungsaufsteigerInnen eben als noch nicht und nicht mehr sichtbar. Oder in Anlehnung an Britney Spears, not working class, not yet an academic. Für Studierende gilt, was auch schon Annie Ernaux und Didier Eribaud und viele andere auch im deutschsprachigen Raum zum Gegenstand gemacht haben. Sie werden durch die Umstände ihres Aufstiegs eigentlich dazu genötigt, sich in ein reflexives Verhältnis zu ihrem Sein und ihrem Gewordensein zu setzen. Und das lässt sie nicht los. Und diese Gleichzeitigkeit von sehr widersprüchlichen Erwartungen und Zuschreibungen wird konturiert von der Scham als Begleitmusik der Aufstiegsbewegung. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie ganz herzlich zum Selbstausprobieren einladen. Also genau, nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit, selbst über Ihren Bildungsweg nachzudenken, zu erzählen, zu schreiben und tun Sie das für sich alleine oder vielleicht auch in einem der Workshops, die es im Rahmen dieser Ringvorlesung gibt. Danke.
Eine interessante Aufgabe, die uns die Bildungswissenschaftlerin Flora Petrik darstellt. Den eigenen Bildungsweg beschreiben, können wir ja mal versuchen. Aber erst zum dritten Vortrag. Maryam Muwanga ist Literaturwissenschaftlerin mit Fokus auf britische Literatur. Sie erzählt uns gleich von zwei Romanfiguren, die Ähnliches durchleben. Sie sind die Kinder nigerianischer Einwanderer und sie studieren an der University of Oxford. Zwei schwarze Bildungsaufsteiger. Ihr Vortrag heißt BIPOC-Studierende an der Universität. Narrative Inszenierungen in zeitgenössischen Black British Novels.
In meinem heutigen Impulsvortrag möchte ich mich mit dem Thema Bildungsaufstieg als Narrativ aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive nähern. Mein Ansatz ist inspiriert von durch den theoretischen Ansatz in meiner Dissertation. Dort habe ich mich mit der Inszenierung von Schwarzsein, also Blackness, in der Black British Literature beschäftigt. Die Arbeit bringt die Forschungsfelder der Race Critical Theory und Critical Race Theory natürlich, der postkolonialen Theorie und der Erzähltheorie miteinander ins Gespräch. Ich schaue mir heute die narrative Inszenierung von Erfahrungen zweier schwarzer ProtagonistInnen an der University of Oxford in England in zwei Black British Novels genauer an. Dabei möchte ich zeigen, wie Erzähltexte es uns als LeserInnen ermöglichen, die Idee eines Aufstiegs durch Bildung aus der Perspektive von BIPOC-Menschen, also nicht weiße Menschen oder rassifizierte Menschen, zu betrachten. Die Grenzen des Aufstiegsbegriffs werden, hoffe ich, und das ist meine Leseart, dadurch aufgezeigt. Eine Frage, die in meiner Lektüre der Texte auftaucht, lautet, was genau bedeutet Aufstieg? Weitere Fragen folgen. Geht es dabei um soziale Mobilität? Und wie wird das genau definiert? Ist damit unter anderem auch gemeint, dass jemand in der Gesellschaft aufgrund seiner ihrer erworbenen Hochschulqualifikationen an Ansehen gewinnt? Denn obwohl die beiden ProtagonistInnen die wir uns kurz ansehen werden, in gewisser Weise einen Aufstieg in ihrem sozioökonomischen Status. Sie werden AkademikerInnen, sie schaffen den Sprung, sie kommen nach Oxford, erleben, sind ihre Erfahrungen in Oxford und im späteren Leben von Diskriminierung geprägt. Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe und anderen Merkmalen. So machen sie auch später die Erfahrung, sich in bestimmten Räumen, wie zum Beispiel an der University of Oxford, in Investmentbanken in Central London, nicht zugehörig zu fühlen bzw. nicht anzukommen. Bietet dieses Konzept des Aufstiegs auch Raum für Diskriminierungserfahrungen, die die meisten BIPOC-Personen auf ihrem Bildungs- und Berufsweg machen? Zunächst möchte ich ein paar Eckdaten zum Begriff Black British Literature geben. Dieses Forschungsfeld ist noch relativ jung, also zum Beispiel im Vergleich zum normalen britischen Literary Canon. Der akademische Diskurs zu diesem Forschungsfeld gewann in den späten 90er Jahren und frühen 20er Jahren an Fahrt. Die Bemühungen um einen Kanon der Black British Literature begannen in 1998. Und dann 2007, 2009 und zuletzt in 2019 mit der umfassenden Anthologie The Cambridge History. Die Bemühungen, bestimmte Genres zu veranschaulichen, haben einige neue Begriffe und Gattungen hervorgebracht, unter denen populäre Black British Novels subsumiert werden. Meine heutigen Beispiele beziehen sich auf zwei preisgekrönte Black British Novels, Some Kind of Black von Diran Adebayo, publiziert in 1996 und Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo 2019 publiziert. Adebayos Roman thematisiert unter anderem die sozialen Spannungen in London und Oxford rund um das Thema Race. Der Roman erschien 3 Jahre nach dem Tod von Stephen Lawrence. Am 22. April 1993 wurde der 18-jährige Stephen Lawrence von einer Gruppe von 5 Männern ermordet, was später von der Macpherson Inquiry, die eine Untersuchung des Mordes leitete, als unprovozierter rassistischer Angriff eingestuft wurde. Nach dem Mord leitete die London Metropolitan Police eine Untersuchung des Angriffs ein. Diese Ermittlungen und die anschließende Gerichtsverhandlung und Strafverfolgung der Verdächtigen, die sich bis 2012 hinzog, brachte das Problem des systemischen Rassismus in Großbritannien auf eine der vielleicht öffentlichsten und historisch bedeutsamsten Weisen ans Licht. Adebayos Auseinandersetzung mit dem Thema Race wird also in seinem Roman deutlich. Heute beschäftige ich mich aber mit Deles Erfahrungen an der der University of Oxford. Dele ist der Name des Protagonisten. Deles Zeit als Student in Oxford ist geprägt von seinen Bemühungen, sich in seine weißen Umgebung einzufügen. Als eine der wenigen schwarzen StudentInnen in Oxford bewegt er sich in einem Kontinuum zwischen Unsichtbarkeit und Hypervisibilität. Bestimmte Institutionen können für rassifizierte Menschen, BIPOC-Menschen, unterdrückend sein, weil sie speziell auf Individuen ausgerichtet sind, die sich an die sogenannten von Sarah Ahmed genannten bürgerliche Norm oder the white bourgeoisie habitus genannt. Das könnte bedeuten, dass BIPOC-Menschen in solchen Institutionen beispielsweise Opfer von rassistischen Mikroaggressionen werden, weil sie herausstechen oder übersichtbar sind und deswegen nicht als zugehörig wahrgenommen werden. Deles Anpassungsversuche zeichnen sich dadurch aus, dass er den Habitus, diesen weißen Bourgeoisie, annimmt. Das heißt, in einem Mikrokosmos, der traditionell von weißen Gleichaltrigen, meistens aus der oberen Mittelschicht, bewohnt wird, versucht Dele zunächst, sich dem typischen Oxford-Stil anzupassen, indem er die neuen, Zitat, Grunge-Styles und and music genres wie der twangy Gitter-Musik der englischen Rockband The Smiths aneignet. Zitat Ende. Ahmed erinnert uns daran, dass das Versprechen einer vertikalen Klassenmobilität für rassifizierten anderen BIPOC-Menschen in weißen Institutionen durch eine Annäherung an den Habitus des weißen bürgerlichen Körpers erreicht werden kann. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, sich einem anderen Kleidungsstil anzunähern. Wie wir später im Roman erfahren, besteht Delles Anpassungsstrategie darin, sich bei seinen Altersgenossen beliebt zu machen. Er wird zum sogenannten Mr. Mansion mit X Mengen von Einladungen zu Events und Veranstaltungen. Seine Anpassung seiner Umgebung verhilft ihm an Popularität in Oxford zu gewinnen. Dass er zum Mr. Mansion seines Colleges wird, bringt ihm den Titel The Undisputed Number One N-Word. Ein, wie der Zeller nennt, ein Titel, der er mit Stolz trägt. Und nun zu Bernardine Evaristos Girl, Woman, Other. In Bernardine Evaristos Roman beschäftige ich mich heute mit Carol, eine der 12 ProtagonistInnen in dem Roman. Carol ist eine junge Britin, deren Eltern in den 80er Jahren aus Nigeria nach London eingewandert sind. Obwohl beide Eltern in Nigeria studiert haben, wurden ihre nigerianischen Abschlüsse von der University of Ibadan in London nicht anerkannt. Also der University of Ibadan kannte ich schon als kleines Kind in Uganda, weil das war sozusagen die einzige Top-Uni, die die Makerere-Universität sozusagen Konkurrenz gemacht hat. Also wirklich einer der Top-Universitäten. Dabei ist Carols Vater promovierter Wissenschaftler. Ihre Mutter hat einen Bachelorabschluss in Mathematik. Vor seinem plötzlichen Tod an einem Herzinfarkt arbeitete Carols Vater jahrelang in London als Minicab-Fahrer, also Taxifahrer, während Bumi, ihre Mutter, als Reinigungskraft arbeitet. Die Tatsache, dass ihre nigerianischen Abschlüsse nicht anerkannt wurden, fasst der autoriale Erzähler in einer Szene folgendermaßen zusammen. Auf Englisch. Little did she know, das ist Bumi, little did she know that her first-class degree from a third-world country would mean nothing in her new country. Viele der Romanfiguren in Girl, Woman, Other erkämpfen sich ihren Platz in einigen der angesehensten, wenn auch weißen Institutionen und Branchen Großbritanniens. Carol ist eine erfolgreiche Investmentbankerin in Central London. Ihr Leben beginnt in den sozialen Brennpunkten von Peckham. Sie besucht dort eine staatliche Schule, die, Zitat, dafür bekannt war, junge Mütter und Kleinkriminelle hervorzubringen, Ende Zitat. Ihre Coming-of-Age-Geschichte nimmt einen abrupten Wendepunkt, wenn sie auf einer Hausparty ihrer besten Freundin Latisha sexuell missbraucht wird. Ein Jahr nachdem sie sich mental von diesem Trauma erholt hat, beschließt sie, sich auf die Verbesserung ihrer schulischen Leistungen zu konzentrieren. Unter der Leitung von Shirley King, der ersten schwarzen Lehrerin an Carols Schule, schließt Caro die Schule mit, Zitat, eine Reihe von Alpha-Noten in all ihren GCSEs Abitur ab. Dies katapultierte sie zur Spitzenkandidatin für ein Vorstellungsgespräch an der University of Oxford, das sie bestand und einen Studienplatz für Mathematik an der renommierten Universität erhielt. Caros Lebensweg weist einige Parallelen zu dem von Delle in dem Roman Some Kind of Black auf. Beide sind Kinder nigerianischer Einwanderer. Beide sind Oxford-AbsolventInnen und werden in Oxford oft ausgegrenzt bzw. fühlen sich dort nicht zugehörig. Also wieder dieses nicht zugehörig fühlen. Aber im Gegensatz zu Delle, der sich oft an seiner weiße Umgebung anpasst und sich manchmal verschiedene Hüte aufsetzt, wie er es für richtig hält, denkt Carol nach ihrem ersten Semester in Oxford darüber nach, ihr Studium abzubrechen, weil, Zitat, sie nicht dorthin gehörte und nicht dorthin zurückkehren wollte, Ende Zitat. Dieses Gefühl des Unbehagens bezeichnet Sarah Ahmed als Hypervisibilität, wenn schwarze Körper in weißen Räumen leben und herausstechen und dadurch sich fehl am Platz fühlen, weil sie merken, dass sie nicht den Habitus entsprechen oder verkörpern. Dies ist sicherlich der Fall bei Caro, deren sozioökonomischen Status sowie ihre Hautfarbe sie von den Cliquen der Elite, das ist ein Zitat, Cliquen der Elite, unterscheidet, die für sie unerreichbar erscheinen, weil diese Eliten Privatschulen besuchten, die dafür bekannt sind, Premierminister, Nobelpreisträger, CEOs und Arktis-ForscherInnen hervorzubringen. Es bedurfte der Ermutigung ihrer Mutter Bumi, damit Carol nach Oxford zurückkehrte und bereit war, als britische Staatsbürgerin der zweiten Generation, Zitat, die Schlachten zu schlagen, in der Zitat, die ihr vor Geburt zustanden. Carol ist nun entschlossen, Oxford zu erobern. Die Verwendung der militärischen Terminologie durch Carols Mutter Bumi ist bemerkenswert, denn Carols weiterer Weg in Oxford ist geprägt vom ständigen Kampf gegen ihre Hypervisibilität als einzige schwarze Frau in einem weißen Umfeld. Carol macht sich zur Aufgabe, sich ihrer weißen Umgebung dementsprechend anzupassen. Sie tut dies, indem sie einen weißen Bourgeoisie-Habitus annimmt. Konkret bedeutet dies, dass ihr Bestreben, sich anzupassen und Oxford zu erobern, einen Prozess des Verlernens von Gewohnheiten mit sich bringt, die ihren niedrigen sozioökonomischen Status offenbaren. Zum Beispiel erkennt sie, dass sie ihre Essgewohnheiten und ihre Ernährung anpassen muss. Wir sind wieder beim Ernährung. Und es gibt auch ein Zitat, ein Beispiel, wie die anderen essen, wie sie sozusagen mit Löffel und Gabel und so weiter essen. Das hat sie sich auch angewöhnt. Zu ihren Anpassungsbemühungen gehört auch, dass sie ihr Äußeres als schwarze Frau verändert, um einem europäischen Schönheitsideal zu entsprechen. Statt ihr natürliches, krauses Afrohaar zu tragen, entscheidet sie sich für die westlich anmutenden, glatten Echthaar-Extensions aus Brasilien und Indien. Und die BIPOC-Frauen wissen, wie teuer diese sind. Carols Situation ist ein Beispiel für den Anpassungsdruck, den schwarzen Menschen, People of Color, ausgesetzt sind, wenn sie manchen weiße Räume betreten, in denen sie als Minderheit wahrgenommen werden. Wie Sarah Ahmed aufhört, sind Menschen, die diesen weißen bürgerlichen Habitus, Bourgeoisie-Habitus annehmen, schließlich in der Lage, sich in solchen weißen institutionellen Räumen bequem zu bewegen. Carols neu erworbener Habitus hilft ihr, sich in einem neuen sozialen Kreis von Eliten zu integrieren. Dieses Bemühen, Zitat, ein bisschen mehr wie sie zu sein, Ende Zitat, ist für sie entscheidend, um das Gefühl der Hypervisibilität, das zur Ausgrenzung führt, zu betäuben. Später in der Arbeitswelt lernt Carol, wie auch Delle in Some Kind of Black, schnell, dass ihre soziale Status oder in Carols Fall ihr Oxford-Abschluss eine schwarze Frau nicht unbedingt hindert, also das verhilft ihr nicht immer, Zugang zu manchen Ressourcen zu haben. Dies wird deutlich, wenn man die Karriereverläufe von Carol und ihrem Chef Brian vergleicht. In diesem Investmentbank, wo sie arbeitet in Central London. Während Brian nur ein Highschool-Absolvent ist, zumindest wird er so dargestellt, der sich hochgearbeitet hat, ist Carol ein Oxford-Absolventin, deren Aufstieg in die höheren Ränge der Bank nicht in erster Linie von ihren Qualifikationen abhängt, sondern von Vorgesetzten wie Brian, die sich dafür einsetzen, Zitat, anderen wie ihr die Türen zu öffnen, Ende Zitat. So nochmal komme ich zu meiner vielen Fragen zu Beginn. Was genau bedeutet Aufstieg? Geht es dabei um soziale Mobilität? Wie sieht das genau aus? Ist damit unter anderem auch gemeint, dass jemand in der Gesellschaft aufgrund seiner erworbenen Qualifikationen Ansehen in der Gesellschaft gewinnt? Hat dieser Begriff Platz für Diskriminierungserfahrungen von Menschen, die ihre sozialen Herkunft nicht verstecken können, deren Aussehen und was auch immer, ja, ihnen sozusagen aussetzt für solchen Erfahrungen oder zum Teil auch verhindert, in bestimmten Räumen zu gehen oder auch in manchen, ja, in manchen Fällen auch verhindert, Zugang zu manchen, zu bestimmten Ressourcen zu haben. Das sind einfach offene Fragen, die ich hatte, die ich habe und die mich zum Nachdenken gebracht haben, als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe.
Die Literaturwissenschaftlerin Mariam Muwanga und ihr Vortrag mit dem Titel BIPOC-Studierende an der Universität. Narrative Inszenierung in zeitgenössischen Black British Novels. Alle drei Vorträge wurden gehalten im Rahmen der Veranstaltung Bildungsaufstieg als Narrativ am 27. November 2024 an der Bergischen Universität Wuppertal. An dieser Stelle will ich euch auch den Vortrag der Erziehungswissenschaftlerin Heike Radwan ans Herz legen.
Thomas G. arbeitete als Sozialarbeiter in den 1990er Jahren mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Jugendclub Winsala in Jena. Die drei Jugendlichen wenden sich in dieser Zeit extrem rechten Ideologien und Gruppen zu. Wie also Menschen für alternative Denkweisen und Weltbilder überhaupt erreichbar sind, ist aus Sicht der Bildungsarbeit durchaus mit einigen Fragezeichen verbunden. Insbesondere SozialpädagogInnen kritisieren eine Art Feuerwehrfunktion, die ihre Profession übernehmen soll.
Also, was kann Bildungs-, was kann Jugendarbeit leisten, um Jugendliche von der Hinwendung zu rechtsextremen Haltungen abzubringen? Kann sie das überhaupt? Darum wird's gehen. Ihr findet den Link zu diesem Vortrag in den Shownotes bei uns. Mein Name ist Katja Weber. Ich wünsche euch gute Erkenntnis weiterhin und bedanke mich sehr fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.